Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute erinnert euch Hans-Jürgen Bartsch nochmal daran, dass bis 2022 auch die restlichen Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein müssen. Geschafft, jubeln die einstigen und jetzigen Atomkraftgegner, die zu Zehntausenden seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf die Straße gegangen sind. Doch was bleibt, ist der Müll, hochgiftiger, radioaktiver. Eine nahezu ewige Hinterlassenschaft für ein paar Jahre Energie.
Es gibt keine Greta Thunberg der Anti-AKW-Bewegung.
Die Bauern waren die Ersten, die auf der Straße waren. Nicht bei uns. Warum denn nicht in Gorleben?
1957 wurde dann mit dem Bau des ersten Kernkraftwerkes in der DDR bei Rheinsberg am Stechliensee begonnen. Die SED und das Ministerium für Staatssicherheit versuchten mit allen Mitteln jeglichen Widerstand gegen die AKWs zu verhindern.
Brauchen wir eine neue Atompsychologie?
Drei Vortragende begrüßen euch gleich, Männer der ersten und letzten Stunde, die mitgemacht haben, die aufgestanden sind gegen die Kernenergie. Bis nach dem Super-GAU im japanischen Fukushima Angela Merkel ihnen letztlich Recht gab und 2011 das Ende der Ära verkündete. Wir beginnen mit Dieter Rucht. Rucht ist Vorstandsmitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Gesprochen hat er, wie auch die beiden anderen, in der Reihe Offener Hörsaal der Freien Universität Berlin am 15. Mai 2019. Sie stand unter dem Motto »Der Atomkonflikt in Deutschland bis in alle Ewigkeit«. Dieter Rucht beschäftigt sich damit, welche Wirkungen eine soziale Bewegung wie die der Anti-Atomkraft in Deutschland hatte, hat und haben wird.
Das ist eines der schwierigsten Themen der Protest- und Bewegungsforschung. Warum ist es so schwierig? Weil wir eben nicht nur eine Wirkungsdimension haben. Man könnte ja annehmen, im Falle der Anti-AKW-Bewegung ist es eigentlich sehr, sehr simpel. Wenn sie durch Protest gar nicht eingeführt werden und installiert werden, wie etwa in Dänemark oder in Norwegen, weil da schon sich sehr früh Widerstand regte. Oder wenn die AKWs da sind, aber dann wie in Deutschland durch kräftigen Widerstand und andere Faktoren abgeschafft werden oder sozusagen terminiert werden in ihrem Funktionieren, dann kann man sagen, in dem Maße, wie das gelingt, das komplett zu verhindern oder auslaufen zu lassen, ist diese Bewegung erfolgreich gewesen. Also wir haben zunächst mal das Problem, überhaupt uns klar zu machen, welche Wirkungsdimensionen gibt es und auch welchen Zeithorizont nehmen wir uns vor, wenn wir über Wirkungen sprechen. Das heißt, es ist ein relativ schwieriges Geschäft. Jetzt will ich aber noch mal sagen, vor welchem Hintergrund werden überhaupt diese Wirkungen beurteilt und vor welchem Hintergrund hat sich die Anti-AKW-Bewegung in Deutschland entwickelt. Das Thema Atomenergie ist erstmal besetzt durch Hiroshima, Nagasaki und die gewaltigen Verheerungen, die dadurch angerichtet wurden. Das ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung von Atomenergie, mal abgesehen von der Grundlagenforschung, die natürlich zuvor stattgefunden hat. Und das war zunächst mal ein Dilemma für diejenigen, die aus militärischen und oder zivilen Interessen Atomenergie vorantreiben wollten. Sie hatten sozusagen mit diesem Vorbehalt zu kämpfen und es gab auch einen Aufsatz, ich glaube 1955, 56 geschrieben in einer einschlägigen Fachzeitschrift mit dem Titel »Brauchen wir eine neue Atompsychologie?« Und da drückte sich eigentlich die Schwierigkeit aus, sozusagen die Mentalität der Leute, die noch diese Vernichtungen im Blick hatten, mit Blick auf das Thema Atomenergie, die Mentalität der Leute quasi umzupolen. Und diese Umpolung ist politisch aktiv betrieben worden. Ein erster wichtiger Punkt war Eisenhowers Rede 1953, Atoms for Peace. Das war zugleich eine Kampagne und nicht nur eine Rede. Das heißt, Atome dienen dem Frieden und deshalb sollte auch gefälligst ihr die Bevölkerungen Beifall klatschen und diese Einführung, auch die zivile Nutzung der Atomenergie, willkommen heißen. Und es war anfangs durchaus nicht so klar, dass diese zivile Nutzung so vorangetrieben wird, auch in Deutschland nicht klar, nämlich die Energieversorger, die wollten das gar nicht. Und das klingt ja ein bisschen merkwürdig erstmal. Und die mussten geradezu überredet werden, sich allmählich auf dieses Geschäft einzulassen. Warum wollten die nicht? Es gab erstmal noch Steinkohle in Deutschland in relativ großem Umfang. Und als sie dann allmählich abgebaut wurde, verteuert wurde, dann gab es billiges Erdöl. Und unter ökonomischen Gesichtspunkten gab es überhaupt keinen Druck und keinen Zwang, die Atomenergie jetzt zu forcieren. Und dennoch gab es Interessen an diesem Forcieren, unter anderem auch durch politische Kreise. Und es wurde dann 1955 das Atomministerium eingerichtet. Der erste Minister war Franz Josef Strauß, der ja auch an anderen Stellen bekannt hat, dass er durchaus an der militärischen, an der atomaren Bewaffnung der Bundesrepublik interessiert ist. Und da gab es wiederum ein denkwürdiges Ereignis 1957, wo sich deutsche Atomwissenschaftler in der sogenannten Göttinger Erklärung dagegen verwahrt haben, dass die Bundeswehr, die ja dann schon installiert wurde, mit Atomwaffen ausgestattet werden soll. Also war ein klares Statement dieser Gruppe von Nobelpreisträgern, die da auch drunter waren. Und dann kam das große Aber. Aber wir sind natürlich sehr entschieden für die wirtschaftliche Entwicklung der Kernenergie als eine Quelle der Energienutzung. Und das Ganze fand eben vor dem Hintergrund statt einer unglaublichen Euphorie, die da verbreitet wurde. Nämlich, wir können Flugzeuge atomar betreiben und fliegen lassen. Wir können Pflanzen resistent machen durch Bestrahlung. Und wir haben Energie in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Der Standardsatz, der immer wieder zitiert wird in dem Zusammenhang, lautet »Too cheap to meter«. Das war der Vorsitzende der amerikanischen Atomenergiekommission, Strauß, der sagte, Atomenergie wird so billig, dass es sich gar nicht lohnt, einen Zähler einzubauen, einen Stromzähler. Ja? Also wir können die quasi verschenken. Das war jetzt der Hintergrund. Und da wurden dann durch die diversen Atomprogramme, vor allen Dingen das zweite und dritte Atomprogramm, diese kommerziellen Reaktorbauten beschlossen und in Gang gesetzt. Und das Ganze geschah eben fast ohne vehementen Einspruch der Bürgerschaft. Es gab einzelne Kritiker, ein Förster in Karlsruhe, es gab einen Bundestagsabgeordneten Bechert, die dagegen gewettert haben und Zweifel hatten. Aber insgesamt ging die ganze Sache ziemlich geräuschlos über die Bühne. Das heißt, es wurden Programme beschlossen und dann auch durchgesetzt. Dann hat sich die Situation um die 70er Jahre gedreht. Es gab Zweifel von einzelnen Wissenschaftlern in den USA. Es gab die Union of Concerned Scientists, eine Wissenschaftlerorganisation, die 1969 gegründet wurde und sehr kritisch dann auch der Atomenergie gegenüberstand. Es gab in Frankreich die ersten Proteste innerhalb Europas, also die ersten sozusagen nennenswerten Proteste, muss ich dazu sagen. Fessenheim war das. Und es gab erste Proteste auch in der Schweiz, die jetzt nicht sehr wichtig waren. Und in Deutschland waren die ersten nennenswerten Proteste nicht in Wiel, sondern in Fessenheim im Jahr davor. Dort sollte das Atomkraftwerk gebaut werden. Da gab es eine Unterschriftensammlung. Und dann haben die gesagt, na gut, wenn die Fessenheimer das nicht wollen, dann verlegen wir das Ganze nach Wiel, 20 Kilometer weg. Und da gab es dann in der Folge natürlich auch eine Reihe von Widerstandshandlungen inklusive einer Platzbesetzung, einer längeren, dann später einer zweiten Besetzung. Und dann ging sozusagen die Geschichte los und es wurde fast ein Flächenbrand in der Bundesrepublik. Nicht überall gab es vehementen Widerstand, übrigens in verschiedenen Regionen fast gar nichts, in anderen Regionen, anderen Standorten etwas Widerstand. Und in einigen Standorten eben vehementen Widerstand und die Stichworte kennen Sie alle, Wiel, Grohnde, Brockdorf, Kalkar und so weiter. Was sind eigentlich die Wirkungen dieser Bewegung am Ende gewesen? Und ich glaube, die Wirkungen, die wir jetzt in Deutschland ja klar absehen können, zumindest erstmal, was die erklärten Ziele der Anti-AKW-Bewegung sind, die sind ja eindeutig, nämlich wir haben sukzessive nicht nur wegen Veralterungserscheinungen oder Ausfallerscheinungen Stilllegung von Kernkraftwerken, sondern wir haben dann mit dem Beschluss 2011 wurden erstmal 8 Atomkraftwerke außer Betrieb gesetzt und wir haben den Beschluss, dass bis 2022 die letzten laufenden Atomkraftwerke dann stillgelegt werden. Jetzt könnte man sagen, toller Erfolg, alles erreicht oder wird bald erreicht, was man wollte. Aber ich will es nicht nur auf dieses erklärte Politikziel der Bewegung Bezug nehmen, sondern auch sagen, da gibt es noch eine Reihe von anderen Dimensionen, die man berücksichtigen sollte und die meistens vergessen werden, wenn wir über die Wirkungen von sozialen Bewegungen sprechen. Also auf der einen Seite gibt es den direkten Einfluss auf die Politik und die damit verbundenen Entscheidungen. Und da gehört die deutsche Anti-AKW-Bewegung im internationalen Vergleich gesehen vielleicht auch zu den nicht nur mobilisierungsstärksten Bewegungen, sondern auch mit zu den effektivsten, wenn man erstmal sieht, was war geplant, was ist schon da und was wurde am Ende dann beschlossen. Das eine wäre, dass sich neben diesen politikfeldbezogenen Wirkungen eben auch quasi Nebeneffekte zeigen, zum Teil auch im Verbund mit anderen Bewegungen, nämlich dass es zu strukturellen Veränderungen kommt, dass etwa Partizipationsmöglichkeiten erweitert werden, dass eine Verbandsklage für Umweltverbände eingeführt wird, dass vielleicht auch der Atomindustrie oder den Energieversorgern stärker auf die Finger geschaut wird, dass also Monopole ein Stück weit aufgebrochen werden. All das hängt mit dem Widerstand auch gegen Atomenergie zusammen, aber ist natürlich nicht eine exklusive Wirkung speziell dieser Bewegung. Wir haben in den USA zum Beispiel ein Freedom of Information Act, also dass einzelne Bürger auch das Recht haben, behördliche Informationen zu bekommen. Das sind alles Effekte auf anderen Feldern, die man eben auch im Blick behalten muss. Eine weitere Dimension, die ich jetzt hier erwähne, und ich nenne jetzt nur ein paar und kann die nicht alle auflisten, das ist zunächst mal das Agenda-Setting. Was wird überhaupt öffentlich problematisiert und debattiert? Und die Bewegung hat es geschafft, über Jahrzehnte hin dieses Thema Atomenergie, ich würde fast sagen, wie in keinem anderen Land, auf der öffentlichen Agenda zu halten. Jetzt inzwischen ist es natürlich deutlich abgeklungen, aber zumindest solange auch noch die Castor-Transporte stattfanden, und der letzte war 2011, war das nochmal ein zusätzlicher Faktor, der das Thema am Kochen hielt, auch durch den permanenten Widerstand, vor allen Dingen in der bezeichneten Region, Lüchow-Dannenberg-Gorleben, sodass eben anders als in vielen anderen Ländern in der Bundesrepublik das Thema nach wie vor präsent war, auch präsent war durch sichtbaren Protest, durch Blockadeaktionen und so weiter. Eine weitere Wirkungsdimension ist die Einstellung der Bevölkerung, erstmal nur die mentale Einstellung der Bevölkerung zu Technologien. Soll man alles, was erstmal möglich erscheint, realisieren oder soll man da erstmal ein bisschen langsamer vorangehen, kritischer vorangehen? Und da gibt es, das ist mit dem Effekt der Bewegung, eine relativ gesunde Technikskepsis. Das ist keine komplette Ablehnung neuer Technologien, die ist empirisch überhaupt nicht nachweisbar, auch nicht in der Bundesrepublik. Aber es ist doch eine gewisse Skepsis, erstmal genauer hinzuschauen, erstmal zu erwarten auch, dass Sicherungen eingebaut werden, man nicht einfach sozusagen mit Hurra jede neue Technologie aufgreift und auch den Experten oder sogenannten Experten sozusagen das Wort vom Mund abliest und sagt, na, die werden das schon wissen. Übrigens meine persönliche Geschichte, wenn ich den kurz einflechten darf. Ich hatte vor, das auch gemacht, eine Arbeit, eine Promotion zu schreiben über politische Planung und Bürgerbeteiligung und habe mich dann etwa, ich schätze mal, 1976 entschieden, als empirische Fallbeispiele Konflikte um die Atomenergie auszuwählen. Und damals wären es drei Konflikte gewesen, Atomteilzahlungsboykott, dass man also seine Stromrechnung nur teilweise bezahlt aus Protest gegen die Nutzung der Atomenergie. Das war die Zwischenlagerung in Ahaus und das war der Fall Gorleben und alles, was damit zusammenhängt. Und ich hatte damals in dieser Phase keine klare Meinung zur Atomenergie. Ich war weder Befürworter noch Gegner, sondern ich habe mir damals gesagt, in meiner Naivität, das ist eine Sache für die Fachleute, das kann ich nicht entscheiden. Und im Zuge meiner Recherchen, ich habe erstmal alles gelesen, was ich lesen konnte, im Zuge der Gespräche, im Zuge auch der Feldforschung in Gorleben, im Zuge dieser Informationsflut, die ich da zu verdauen hatte und verarbeitet hatte, wurde ich dann auch zum erklärten Atomkraftgegner. Also es gibt Wirkungsdimensionen, die, ich komme jetzt wieder zurück zu der Schleife, die damit zusammenhängen, dass man sozusagen ein generalisiertes Misstrauen oder eine generalisierte Skepsis entwickelt gegenüber dem, was Fachleute der Politik versprechen. Das wirkt sich dann unter Umständen auch auf ganz andere und neue Themenfelder aus, wenn es etwa um Genforschung geht oder pränatale Diagnostik und so weiter und so weiter. Eine weitere Wirkungsdimension ist, dass man erstmal das eigene Verhalten auch ändert, das tagtägliche Konsumverhalten, dass man überdenkt, ob man Lichtschalter eben betätigt oder nicht betätigt, ob man Energie spart oder nicht. Das brauche ich jetzt nicht auszuführen, aber das sind alles sozusagen Sicke-Effekte auch, die mit aus dieser Bewegung kommen, aber natürlich auch aus der generellen oder breiter ausgreifenden Ökologiebewegung. Ein letzter Punkt, den ich noch erwähnen will, sind die Rückwirkungen auf die Bewegung selbst. Da ändern sich natürlich Leute durch die jahrzehntelange Sozialisation in sozialen Bewegungen. Die entdecken plötzlich ihre eigenen Fähigkeiten. Die werden sozusagen auch gewandter, selbstbewusster, kritischer, artikulationsfähiger, verändern politische Positionen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die individuelle Ebene der Einzelpersonen, sondern auch auf die strukturelle Ebene. Man lernt, wie man Proteste organisiert, was man organisieren muss, welche Fallstricke es da gibt. Man lernt zum Beispiel auch an der AKW-Bewegung, dass es nicht unbedingt charismatischer Führungsfiguren bedarf. Also es gibt keine Greta Thunberg der Anti-AKW-Bewegung. Es gibt überhaupt keinen Namen, den Sie jetzt bezogen auf die letzten Jahrzehnte nennen können, können sagen, das ist das Gesicht der Anti-AKW-Bewegung. Es gibt natürlich einzelne Figuren, einzelne Strategen, Jochen Stey gehört dazu, die eine sehr wichtige Rolle haben und vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, wo es weniger Initiativen gibt, noch eine wichtige Rolle haben. Aber es ist keineswegs so, wie ich das immer wieder auch höre und von Journalisten höre, eine Bewegung braucht ein Gesicht, braucht einen Sprecher, braucht eine charismatische Figur, die alle anderen mitreißt, nur dann kann sie Druck entfalten. Nein! Die Anti-AKW-Bewegung ist ein klares Beispiel, dass es anders funktionieren kann. Man muss auch keine Partei gründen oder eine Bewegung in eine Partei transformieren, um Wirkung zu erzeugen. Die Grünen haben nicht, wie das Dritten behauptet hat, am Ende sozusagen den Ausstieg durchgesetzt, sondern den Ausstieg hat zunächst mal die außerparlamentarische Bewegung auf die Tagesordnung gesetzt und durch ihren Druck dann am Ende auch bewirkt, wobei die Grünen natürlich ein Ausfluss dieser Bewegung sind und da mitgemischt haben. Also sie spielen da durchaus ihre Rolle, aber sie sind in dem Fall eher sozusagen das Vollzugsorgan gewesen, wenn überhaupt, der Bewegung, anstatt die treibende und originäre Kraft, zumal sie erst überhaupt in den späten 70ern und dann mit der offiziellen Parteigründung 1980 in Gang kamen. Vielleicht bringe ich es jetzt nur in der Schlussbemerkung auf den Punkt, dass es verfehlt wäre und zu eindimensional wäre, eine Bewegung nur an ihren erklärten Zielen zu messen und zu fragen, hat sie das erreicht, was sie auf ihre Fahnen geschrieben hat, oder hat sie es nicht erreicht. Es gibt eine Reihe von anderen Wirkungsdimensionen, die sehr wichtig sind. Es ist auch manchmal so, dass das Scheitern einer Bewegung, einer Kampagne positive Wirkungen zeitigt, nämlich man lernt daraus, man weiß, wie man es nicht machen soll und man macht es dann in derselben Bewegung oder bei einer anderen Bewegung, die das beobachtet hat, besser. Also insoweit bleibt eigentlich der Appell, es sich nie einfach zu machen mit dem Satz, das war eine tolle Bewegung, am Ende hat sich durchgesetzt, sondern auch die vielfältigen Ausflüsse und sozusagen Sickerwirkungen, Sickereffekte dieser Bewegung zu berücksichtigen.
Nach Dieter Rucht folgt nun der Publizist Wolfgang Ehmke. Er berichtet aus eigener Erfahrung, woran er sich erinnert, was er damals fühlte und was ihn beeindruckte. Wolfgang Ehmke auf den Straßen gegen die Atomenergie.
Nach dem Fall der Mauer haben wir in Gorleben 1990 auch schon mal wieder einen Bauplatz besetzt. Eine Anlage, die wahrscheinlich hier kaum bekannt ist. Die nennt sich Pilotkonditionierungsanlage. In dieser Anlage sollten Castor-Behälter geöffnet werden, die Brennelemente sollten herausgenommen, möglicherweise zerschnitten werden und endlagerfertig verpackt werden. Und wir haben die erste gemeinsame deutsch-deutsche Anti-Atom-Demonstration veranstaltet im Frühjahr 1990. Und wir hatten auch aus Lüchow-Dannenberg ein paar Emissäre, die haben Flugblätter über den kleinen Grenzverkehr nach Salzwedel geschmuggelt. Und dort mussten sie abgeholt werden von anderen Leuten. Wir haben uns also nie gesehen. Nur, dass wir unglaublich Schiss in der Büchse hatten bei dem Grenzübertritt, wenn das aufgeflogen wäre. Und diese Flugblätter wurden dann von den kirchlichen Kreisen aus Stendal abgeholt und dienten dort als Argumentationshilfe gegen die Verendung des Baus des AKW Stendal. Das war ja schon im Bau. Und wir sind dann im März 1990 als Gegenzug alle in Stendal auf einer großen Demonstration gewesen. Da waren ungefähr 8000 Menschen. Und nun komme ich zu meiner ersten These. Die meisten, die dort demonstriert hatten, kamen natürlich aus Berlin, West-Berlin und aus Westdeutschland. Und die Anti-Atom-Bewegung ist aus unserer Sicht ein sehr westdeutsches Phänomen. 1967 wurde im dritten Atomprogramm in der BRD ja das Regierungshandeln, also Regierungspolitik und auch die Verzahnung mit den Absichten durch die nukleare Teilhabe auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass Westdeutschland den Zugriff zur Bombe haben könnte. Also wir haben noch einen anderen Bezugspunkt. Die DDR hat in Morsleben in einem ausgedienten Salzbergwerk die schwachen mittelaktiven Abfälle, die aus der Reaktorproduktion stammten, entlagern wollen. Das gibt es heute noch zu besichtigen. Dieses Endlager ist irgendwann havariert, wie übrigens die Asse auf der westdeutschen Seite. Und als es um die Standortbenennung Gorlebens ging, dann komme ich doch gleich mal zu meinem Background, da war ein Argument des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, die DDR würde sich schön ärgern, wenn Gorleben realisiert würde. Weil Morsleben lag direkt an der Grenze und die Wasserfließrichtung waren in Richtung Westen Helmstedt. Und mit Gorleben glaubte er vielleicht, und dieses hat er irgendwie nie verraten und ist nie erforscht worden, mit Gorleben glaubte er vielleicht, dass die politischen Verwicklungen so groß würden zwischen BRD und DDR, dass dieser Standort nicht hätte realisiert werden können. Wir wissen es nicht. Wir verorten so den Beginn der Anti-Atom-Bewegung natürlich mit den Plänen in Wiel, im Dreiecksland, ein Atomkraftwerk zu errichten. Die Pläne kamen aus dem Jahr 1973. Da gibt es eine Vorgeschichte. Und ich sage das deshalb, weil wir, als wir da 1977 mit Gorleben konfrontiert wurden, natürlich längst angefangen hatten zu lesen. Also wir hatten natürlich alles gelesen, was überhaupt greifbar war, um die Bewegung Kampf dem Atomtod kennenzulernen, die Aktionsformen kennenzulernen und die Bedingungen des Protests kennenzulernen. Also wir sind da nicht rangegangen als Menschen, die plötzlich betroffen waren und sich überlegt haben, wie sie sich zur Wehr setzen können. Wir hatten alles gelesen, welche Aktionsformen es in Frankreich gab, auf dem Larzac. Da gab es einen Plan, ein bestehendes militärisches Übungsgelände zu erweitern. Und die Bauern auf dem Larzac haben sich unglaublich fantasiereich und gewaltfrei zur Wehr gesetzt. Ja, diese Bewegung im Dreiecksland, die war für uns ein Muster, weil sie hatte den lokalen Raum nicht verlassen, aber sie war deshalb ein Muster, weil es gelang, die Menschen, die dort in der Region lebten und aufgeschreckt waren von den Plänen, also Bauern, Winzer, die örtliche Bevölkerung, zu verbinden mit dem, was in Freiburg, im Breisgau, in der Uni so los war. Und bitte nicht vergessen, es war die Studentenrevolte, es waren die Ausläufer der Studentenrevolte, es gab viele K-Gruppen und man versuchte dort, wo da auf dem Lande etwas passierte, teilhaben zu können, politisch teilhaben zu können. Ja, wenn nicht sogar, das vereinnehmen zu können. Es gab trotzdem natürlich unglaublich fruchtbare Diskussionen. Das war eigentlich ein politkultureller Kulturclash. Aber man hat sich zusammengerauft. Und da gibt es dann immer so Orte, die haben wir auch genau studiert. Es gab nämlich in Wiel ein Freundschaftshaus. Das, was wir ein paar Jahre später nächstes Jahr zurück, 40 Jahre sehr in der Republik Freies Wendland, als erstes gebaut haben, war ein Freundschaftshaus. Das war ein Begegnungshaus. Dort musste dieser politische Diskurs ausgefochten werden über die Bedingungen des Widerstands und des Protests und unseres Verhaltens, auch unserer Erfolgsaussichten und der Strategien. Als dann das AKW Brockdorf als möglicher Standort im Norden benannt wurde für den Bau eines Atomkraftwerks, die Planungen liefen parallel eigentlich zu Wiehl, wurde dieser Protest schon überholt von dem Erfolg des Protests in Wiehl. 1977 hat ein Verwaltungsgericht beschieden, fast in ähnlichen Worten wie später in Gorleben eine wichtige Entscheidung getroffen wurde, dass das AKW vielleicht technisch machbar sei, aber politisch nicht durchsetzbar sei. Und viele, viele Jahre später erst ist dort juristisch ein Strich drunter gezogen. Jetzt kommen wir zu Brockdorf. Das war natürlich jetzt viel näher dran an Hamburg und es berührt auch meine eigene Geschichte. Ich bin damals mit Freundinnen und Freunden, die im KBW aktiv waren, der Kommunistische Bund Westdeutschlands, mitgefahren, weil die sagten, da läuft was. Ich erzähle das ein bisschen anekdotenhaft, weil ich hatte von diesem Thema Atomkraft, ja oder nein, überhaupt gar keine Ahnung bis dahin. Und dort wurde versucht, einen Platz zu besetzen. Da haben wir wieder dieses Muster aus Wehl. Und was sich eingegraben hat in mein Gedächtnis war, mit welcher Härte die berittene Polizei gegen die Menschen vorging auf diesem Platz. Und ich werde es nie vergessen, in der Mitte stand ein Pastor im Talar und der wurde umgeritten. Und dieser Versuch dort, also ein Freundschaftshaus zu errichten, scheiterte. Und dann gab es diese Welle an Demonstrationen. Und jetzt passiert etwas, wo ich sage, These 2, dass die Anti-Atom-Bewegung überhaupt eine Bewegung wurde, die Wirkkraft hatte. Das lag an ganz vielen Zufällen. Also in diesem Versuch, sich zu überbieten, in der militanten Auseinandersetzung, um dieses Atomprogramm, das kapitalistische, zu schleifen, dass der Kampf gegen das AKW, der Kampf gegen das System war, was dann dazu führte, dass es diese Schlacht um Gronde gab beispielsweise und sehr, sehr harte Auseinandersetzungen, aber auch politische Spaltung zwischen den unterschiedlichen Lagern des bürgerlichen Protests und des ja doch durch die Ständerevolte noch angeheizte, auslaufende K-Gruppenzeit. Das hat dazu geführt, dass wir so eine Art Nische hatten in Gorleben. Als 1977 dann der Standort benannt wurde, durch die niedersächsische Landesregierung dort ein nukleares Entsorgungszentrum zu errichten, gab es dort nur einen abgebrannten Wald und es gab eigentlich nur solche Versuche dort mit einem Spielplatz und einer Wiederaufforstung erste Schritte zu unternehmen, um sich da zur Wehr zu setzen. Wirklich zeitgleich war die Auseinandersetzung um Gronde. Und das alles hatte bei uns 2 Jahre Zeit zu reifen. Jetzt komme ich wirklich zu der Geschichte der Zufälle. Wenn wir im Angang für diese große Demonstration, die erste, die aus unserer Sicht der Durchbruch war, bundesweit in die Zivilgesellschaft hinein, dieses Thema zu popularisieren und darum zu kämpfen, dass wir die Deutungshoheit bekommen. Wenn wir diese Zeit nicht gehabt hätten und wenn in dieser Zeit wir nicht studiert hätten, was im Larzac passierte, nämlich mit dem Treck der Larzac-Bauern nach Paris und den vielen, vielen Unterstützungskomitees im Lande, hatten wir später alles auch, Gorleben-Freundeskreise, wenn wir diese Zeit nicht gehabt hätten zu reifen politisch, wären wir möglicherweise untergegangen. Also in diesem Run auf, wer ist der Militanteste im Land, wer schafft es, einen Zaun zu schleifen. Und in dieser Zeit wuchs etwas zusammen. Also da wuchs zusammen, was also aus dem städtischen Protest aus Berlin und aus Hamburg vor allem ins Wendland hinüberwuchs und was auf der Seite der Landbevölkerung an Versuchen da war, den Protest zu artikulieren. Ein irrer Zufall war, dass genau an dem Tag, als der Standort in Gorleben benannt wurde, am 22. Februar 1977, eine riesige Versammlung des Landvolks in Lüchow stattfand und ein Dr. Salander von der PWK, Projektgesellschaft Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen, später DWK, referierte zu diesem Thema nur so allgemein. Und mitten hinein in diese Versammlung gab es Nachrichten im Radio und abends später im Fernsehen, dass Herr Albrecht Gorleben als Standort für dieses NEZ benannt hatte. Das hatte natürlich den Effekt, dass die Leute dort unglaublich aufgebracht waren. Und das, was bei uns als erstes sichtbar war, das waren die rollenden Trecker, nicht wir. Die Bauern waren die Ersten, die auf der Straße waren, mit ihren Traktoren, was bis heute unseren Widerstand prägt. So, dann gibt es also Martin Mombauer, der später der Gründer mit der Grünen Partei war, der die Kontakte zu Semler Sack hatte. Wir haben gelernt. Da gab es diese 2 Jahre, wo wir haben uns finden können, Blockaden üben für die ersten Bohrfahrzeuge, die da waren. Und die Bohrfahrzeuge wurden von den Bauern eingekreist und kamen aus dem Depot nicht mehr raus. Und dann gab es diesen Treck, diesen legendären, nach Hannover. Während dieses Trecks passierte Harrisburg. Da hatten wir dann die berühmten 100.000 und damit, denke ich, so den Durchbruch in die Zivilgesellschaft. Also es gab unglaublich viele Zufälle. Und was hat den Push jeweils gegeben? Der zweite große Push war natürlich das Ereignis von Tschernobyl. Da war es aber schon so, dass der Herr Albrecht unter dem Eindruck dieses bäuerlichen Protests auf einem Symposium, was gleichzeitig stattfand vor 40 Jahren in Hannover, gesagt hat, die Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben, die sei zwar technisch machbar, politisch aber nicht durchsetzbar. Das ist dieses kleine, feine Kernstück, was in Frankreich Usine de Plutonium genannt wird, wo ganz klar war, dass die militärische Option natürlich die ganze Zeit noch am Mitschwingen war. Und man hat die Plutoniumlinie, glaube ich, erst 2004 beendet mit der Räumung des Plutoniumbunkers in Hanau. Hanau gab es. Es gibt immer noch die Urananreicherungsanlage in Deutschland, in Gronau. Und man hatte dieses Herzstück und man hatte vor allem auch mit Kalka ja, noch den schnellen Brüter. Also es ging immer auch ums Plutonium. So, und dieses Ereignis von Tschernobyl hatte natürlich zur Folge, weil man sagte, in Gorleben lässt sich das nicht realisieren, die Plutoniumfabrik. Gehen wir doch nach Wackersdorf, Bayern, dass man dort sich genauso verkalkuliert hatte, von wegen, also die dummen Bauern im Wendland, die nehmen das schon mal alles hin, 60% CDU, Obrigkeit, staatlich sind sie, 3 Seiten drumherum ist die DDR-Grenze, die haben sowieso Angst vor Roten und Schwarzen fahren und so weiter, also gehen wir nach Wackersdorf. So, und da war natürlich das so, wenn man neu irgendwo einen Plan macht, ja, dann sind die Leute frisch neu dabei und dann hat genau das Gegenteil wieder passiert. Die Leute ja, haben sich da auch übertölpelt gefühlt und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass der Ausbau dieser Wiederaufarbeitungsanlage verzögert wurde, verzögert wurde, verzögert wurde. Und da fing schon etwas sehr Interessantes an. Es gab ein Zusammenspiel zwischen dem tief verwurzelten Protest mit lokal starken Gruppen, einer bundesweit großen Vernetzung. Und dann fing es aber schon an, dass die Industrie nicht mehr so recht wusste, ob das, was sie ursprünglich in Gorleben mal vorhatte, nämlich eine Anlage zu errichten für 1500 Tonnen Durchsatz jährlich, ob man das überhaupt noch bräuchte. Weil die hochtrabenden, viel weiterreichenden Ausbauprobleme waren alle schon ein bisschen so ins Stocken geraten. Und eigentlich haben wir der Industrie etwas erspart durch den Erfolg in Wackersdorf, dass sie das nicht errichtet haben, sondern auf den Gedanken kamen, es käme billiger, Verträge zu machen mit Frankreich und in Sellafield in Großbritannien. Das alles wurde erst unter Rot-Grün beendet, weil man merkte, das ist ja kein Entsorgungsbeitrag, ja, sondern das 14-fache vom Volumen her des Mülls würde ja bei der Wiederaufarbeitung, bei dem Recyceln abgebrannter Brennelemente wieder anfallen. Und trotzdem bleiben die hochradioaktiven flüssigen Abfälle, die man verglasen musste, die dann später nach Gorleben rollten. Also, Sie können sich vorstellen, ja, dieses Zusammenspiel Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima, dann war es soweit. Woher kommt das, haben wir uns oft gefragt, diese sogenannte German Angst, die vielleicht German Vernunft ist. Ich glaube, es macht Sinn, wirklich zurückzugehen in die 50er Jahre. Ich glaube, ohne diese antimilitaristische Haltung, mit der wir groß geworden sind nach dem Krieg, dieser Skepsis gegenüber der Bewaffnung der Bundeswehr, also überhaupt, dass die Bundeswehr geschaffen wurde, dann die Atombewaffnung der Bundeswehr, dann immer wieder diese Pläne, an das Plutonium heranzukommen und so weiter und so fort. Ich glaube, diese latente Ablehnung des Atoms hat etwas mit dieser Nachkriegsgeschichte zu tun. Und jetzt könnten wir sagen, wir haben doch gewonnen. Ja, aber um welchen Preis, das ist das Erste. Ja? Also dazu muss es erstmal dreimal eine Havarie geben. Und das Zweite ist, ja, ich glaube, diesen Kampf, also die Nutzung der Atomkraft in Deutschland, die haben wir so gut wie gewonnen. Es bleibt, dass es Hermes-Bürgschaften wiedergeben soll, der Bundesregierung für die Errichtung von AKWs in anderen Ländern. Es bleibt, dass wir eine Urananreicherungsanlage haben. Es bleibt natürlich die Müllfrage. Und es bleibt auch der ständige Versuch der Atomwirtschaft weltweit, sich in Stellung zu bringen, wenn es um die Frage des Klimaschutzes geht, CO2-frei angeblich. Das dürfen Sie nicht unterschätzen, was dort für eine Lobbyarbeit gemacht wird, um die Atomkraft als CO2-freie Energieform zu deklarieren und damit doch zu punkten und vielleicht so als Modell vor Augen zu haben, China, wo die Abstand nehmen von der Kohle und der Luftverschmutzung und dass man da auf Regenerative setzt und dass man auf die Nutzung der Atomkraft setzt. Also wir haben das ein bisschen so vor Augen und sind deshalb als Initiative immer engagiert, wenn es die Weltklimakonferenz geht, sind wir da und sind Teil dieses internationalen Bündnisses Don't Nuke the Climate. Was bleibt, ist, dass unsere Aktionsformen weiter wabern. Wenn Sie mal schauen, welche Aktionsformen es gibt im Hambacher Wald, bis hin zu der verrückten Geschichte, dass dort mit Atomkraft fahren, mit der Sonne und der Wendlandsonne ja dort im Tagebau demonstriert wird und blockiert wird. Also die Aktionsformen gehen weiter. Wir haben viele, viele junge Leute im Wendland, die mit dem Widerstand groß geworden sind und die bei Don't Nuke the Climate mitmachen. Also ich denke, das, was bleibt und was weitergegeben wird, ja, auch wenn wir diesen großen Kampf Nutzung der Atomkraft hier gewonnen haben, was bleibt, ist, dass dieses Wissen, ja, dieses geronnene historische Wissen, ja, dass das weitergegeben wird. Und es bleibt leider auch der Müll und deshalb bleiben wir. Weil diese sehr ambitionierten Pläne bis zum Jahr 2031 einen Standort zu benennen, wo der Atommüll gelagert werden soll, der hochradioaktive Müll, die glauben wir, werden nicht durchzuhalten sein. Aber jetzt halte ich mich mal an die offiziellen Pläne, damit das nicht hier wegrutscht. 2050 soll dann ein Atommüllendlager errichtet werden. Nun hat man wahrscheinlich unter dem Eindruck des nicht abreißenden Protestes, auch nach Fukushima das Ende der Atomkraftnutzung erklärt wurde, festgestellt, das beruhigt sich da im Wendland nicht, weil in dem letzten Jahr 2011, als es Castortransporte gab, waren wieder Abertausende auf der Straße und auf der Schiene, also zivile Ungehorsam, möglichst nichts kaputt machen, darauf achten, dass Menschen nicht zu Schaden kommen. Und ich glaube, dass das mit dazu geführt hat zu sagen, wir kriegen das gegen den anhaltenden Protest der Menschen, eben nicht nur im Wendland, sondern die sind ja zu uns gekommen, um uns zu unterstützen. Und der Protest da auf der Straße, ja, war so der soziale Ort auch, wo eigentlich ja ausgehandelt wurde, der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland. Das Wendland war ja so der Schauplatz dafür. Ja, also was bleibt, ist dieses Projekt Atommülllagerung. Und dann hat man gesagt, doch, wir brauchen ein vergleichendes Verfahren, wir müssen wissenschaftsbasiert arbeiten, es muss Partizipationselemente geben und man muss die Bevölkerung mitgeben und wir haben jetzt ein lernendes Verfahren und wir haben sogar lernende Behörden, also ein Widerspruch in sich. Dieses Gesetz ist aus unserer Sicht in vielen Teilen so schlecht gemacht, dass wir noch nicht befürchten müssen, noch nicht jetzt, aber bald, dass Regionen oder Initiativen gegeneinander stehen. Der Tag wird kommen, wenn nämlich 2020 Regionen ausgewiesen werden, die möglicherweise auch in Betracht kommen für die Atommülllagerung. Wir erleben das heute schon im Kleinen. Ein Teil der Castor-Behälter, die nicht mehr in Gorleben eingelagert wurden, Castor-Stopp war 2011 in Gorleben, damit wir uns beruhigen und das alles glaubwürdig sein sollte, die werden ja an jetzt vier andere AKW-Standorte verfrachtet, unter anderem nach Bayern, Isar. Und da gibt es eine Bürgerinitiative und Unterschriftenlisten, da sagen wir aber, hallo, Hut ab, da brummt's, das sind nicht nur so ein paar, die sagen, nicht hier, nicht bei uns. Warum denn nicht in Gorleben? Da steht doch eine fertige Halle. Und bisher hatten wir immer das große Glück, dass wir nicht gegeneinander, sondern miteinander agieren konnten. Wenn das aber zerfasert, wenn diese Bande zerreißen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ich kann Ihnen eins versichern, wir sind sowas von auf Krawall gebürstet, wenn es nicht gelingt, dieses Standortauswahlgesetz noch einmal so zu novellieren, dass man wirklich das Gefühl hat, dass die Menschen Partizipationsrechte haben und nicht nur mitreden können, dass sie Klagerechte haben. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, bis man so einen Standort findet. Aber wir sind Atomkraftgegnerinnen und Gegner, aber wir sind keine Atommüllgegnerinnen und Gegner. Wir wissen, wir können das Zeug nicht irgendwie Zauberstab und weg damit. Oder noch schlimmer, ab nach Sibirien oder so etwas. Nein, wir sind für die nationale Lösung, damit niemand erstmal versucht, es irgendwie anders zu regeln. Und wir werden uns dafür einsetzen, solche Standorte zu finden. Und wir glauben allerdings sehr aus unserer Geschichte, dass das ganze Suchverfahren mit Gorleben total kontaminiert ist und dass also, wenn es um die Frage geht der Wissenschaftsbasiertheit, dass wir unglaublich gute Argumente haben. Also, es wird uns weiter brauchen, wenn es um die Frage geht, wohin mit dem Müll. Danke.
Worüber Dieter Rucht und Wolfgang Ehmke nicht berichtet haben, ist über die Lage in der damaligen DDR. Auch dort gab es Kernkraftwerke, auch dort gab es Proteste. Weiß Reinhard Dalchow, ehemaliger Pfarrer und Umweltschützer der Stiftung Naturschutz Berlin.
Mit dem Bau des Forschungsreaktors im Zentralinstitut für Kernphysik in Rossendorf bei Dresden begann in der DDR das Zeitalter der Kernenergie. Am 16.12.1957 wurde der Forschungsreaktor eingeweiht. Dem waren Verhandlungen mit der UdSSR vorausgegangen. Die DDR erhoffte sich, mit der damals noch relativ jungen Technologie als rohstoffarmes Land den steigenden Energiebedarf zu decken. 1955 schlossen die DDR und die UdSSR ein Abkommen über Hilfeleistung auf dem Gebiet der Physik des Atomkerns und der Nutzung der Atomenergie für die Bedürfnisse der Volkswirtschaft. 1957 wurde dann mit dem Bau des ersten Kernkraftwerkes in der DDR bei Rheinsberg am Stechlinsee begonnen. Am 9. Oktober 1957 meldete das Neue Deutschland tatsächlich auch mit einem Artikel den Baubeginn am ersten Atomkraftwerk der DDR. Wenn man sich vor Augen führt, ist es ein ganz kurzer Abschnitt gewesen. 1954 ging das erste weltweit wirtschaftlich genutzte Atomkraftwerk in Obninsk bei Moskau in Betrieb. 2002 wurde es stillgelegt. Das AKW in Rheinsberg wurde am 9. Mai 1966 mit 70 Megawatt in Betrieb genommen und es war das erste deutsche AKW. Grundremmingen in Bayern ging wenige Monate später im Dezember 1966 ans Netz. Entsprechend euphorisch feierte die SED-Prominenz natürlich diesen großen Erfolg über den Kapitalismus. Schon 1967 begann man mit den Geländeaufschlussmaßnahmen für das zweite AKW der DDR in Lubmin bei Greifswald. 1974 bis 1979 wurden vier Kraftwerksblöcke mit einer jeweiligen Leistung von 440 Megawatt dort in Betrieb genommen. Anfang der 70er Jahre wurde auch schon der Beschluss zum Bau eines weiteren AKW in Stendal-Niedergörne gefasst. Planungsprobleme, Lieferschwierigkeiten der Russen, internationale Diskussionen, die eingesetzt hatten um die Sicherheit, verzögerten den Bau. Er kam nicht mehr zustande. 1990 wurde der Bau eingestellt. Das Kraftwerk ging nicht mehr in Betrieb, obwohl noch in Erwägung gezogen wurde, das AKW auf westliche Sicherheitsstandards nachzurüsten. Aber dies erfolgte dann nicht. Die DDR hatte eine Liste mit weiteren 8 Standorten für Atomkraftwerke in der DDR. Zweitens Widerstand in der DDR. Die große Anti-Atom-Bewegung, wie wir sie aus Westdeutschland kennen, gab es so in der DDR nicht. Aber die öffentliche Kritik, die wir aus dem westdeutschen Widerstand in den Medien sahen, und viele Infos und Argumente halfen uns und konnten übernommen werden. Es waren einige der wenigen Informationen, die wir bekamen. Mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gab es eine Diskussion, die allerdings in den Medien der DDR nicht vorkam. Viele Menschen waren verunsichert über die Strahlenbelastung durch Tschernobyl. Viele wollten es auch nicht glauben, weil nicht nur die DDR-Medien die Strahlenbelastung verschwiegen, sondern auch im westdeutschen Fernsehen hörten sie, dass die Regierung abwiegelte, es sei doch alles sicher und nicht so tragisch. Die SED und das Ministerium für Staatssicherheit versuchten mit allen Mitteln jeglichen Widerstand gegen die AKWs zu verhindern. Aber es gelang ihnen nicht vollständig. Umweltgruppen, meist bei der Kirche angesiedelt, stellten kritische Infomaterial zur Verfügung, meist hektografiert, mit dem schönen bekannten Aufdruck nur zum innerkirchlichen Gebrauch bestimmt. Solche Umweltgruppen gab es in Berlin, Dresden, Leipzig, Halle, Freiberg, Magdeburg, Brandenburg, Gera, Greifswald und in Menz bei Rheinsberg. Um nur einige aufzuzählen, diese Liste ist nicht vollständig. Eine ganze Reihe von Gruppen vernetzte sich über das kirchliche Forschungsheim in Wittenberg. Über das Forschungsheim gab es Informationen in der Zeitschrift Briefe, die vom Forschungsheim halbjährlich herausgegeben wurden. Und unter seinem Dach wurde ein bis dahin fast verschwiegenes Thema aufgegriffen, das jeder kannte und wusste, aber darüber wurde nicht geredet und man wusste auch wenig darüber. Und das war ja ein Ausgangspunkt für die ganze Atomenergie, der Uranbergbau in der DDR durch die Wismut AG. Der Verfasser Michael Beleites zeigte in der Pechblende, der Uranbergbau in der DDR und seine Folgen, die katastrophale Situation des Uranbergbaus auf. Diese AG war ja mehrheitlich von der Sowjetunion gehalten, also die DDR war nur der kleinere Partner, dort hatten sie das Sagen. Ebenfalls Mitherausgeber dieser Pechblende war damals neben dem Forschungsheim auch Ärzte für den Frieden Berlin. Für den Arbeitskreis unterschrieb Sebastian Flugbeil, der für mich immer der Aufklärer und Mahner in der DDR in Sachen Atomkraft ist. Er war es auch, der 1988 eine 250 Seiten umfassende Studie Energie und Umwelt, Untertitel für die Berücksichtigung von Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung bei der Lösung von Energieproblemen in der DDR, mit seinem Kollegen Joachim Listing erstellte. Schon 1987 schrieb Joachim Krause, nicht das letzte Wort, Kernenergie in der Diskussion, ein umfangreiches Heft, ebenfalls vom Forschungsheim in Wittenberg herausgegeben. Darüber hinaus gab es immer wieder kleine Schriften von Umweltgruppen zur Kernenergie, die dann auf verschiedenen Wegen und Kanälen, meist auch in Kirchengemeinden oder auf Veranstaltungen, verteilt wurden. Drittens Rheinsberg und der kleine Widerstand. Am Aschermittwoch, dem 20. Februar 1985, gründete sich der kirchliche Umweltkreis Menz. Es trafen sich Menschen, die im Naturschutz tätig waren, Mitarbeiter aus dem damaligen Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie Jena, Außenstelle Neu-Globsow, und auch Menschen, die im Kernkraftwerk in Rheinsberg arbeiteten. Neben Aktionen zum Naturschutz wurden Fragen des Lebensstils diskutiert. Heute würden wir ökologischer Fußabdruck sagen, Landwirtschaft und natürlich Energieprobleme. Im ländlichen Raum mit den kleinen Dörfern und den kleinen Städten, Rheinsberg 4.500 Einwohner zum Beispiel, war die Resonanz überschaubar. Etwa 10 bis 15 Leute trafen sich monatlich. Es arbeiteten zu der Zeit etwa 650 Mitarbeiter im Kernkraftwerk. Viele davon lebten in den Dörfern und Kleinstädten, ja die meisten. Sie hatten schon ihre Ausbildung zum Teil in dem Werk absolviert. Mit ihnen wollten wir über die Kernenergie ins Gespräch kommen. Das gelang auch relativ gut, weil man sich eben kannte in diesem überschaubaren Bereich der DDR. Menschen kannten sich damals, aber es war dennoch schwierig. Denn sie wurden bezahlt im Kernkraftwerk nach Energietarif. Das war einer der höchsten Tarife in der DDR, also ein sehr guter, bezahlter Job in einer Gegend, wo es sonst nur Landwirtschaft, kleine Betriebe, Handwerksbetriebe und Ähnliches gab. Hier hatte man also ein gutes, sehr gutes Einkommen. Und selbst gute Freunde in der Forschungsabteilung des AKW verwiesen immer wieder auf die Dosimeter und die weit unter dem Grenzwert liegenden Werte. Gut, psychologisch verständlich, vielleicht wäre es schizophren, jeden Tag ins Werk zu gehen mit dem Zweifel, dass da doch etwas gefährlich sein könnte. Über Störfälle wurde nicht informiert, da gab es nur Gerüchte. Nach der Wende wurde uns gesagt, 270 Störfälle etwa gab es in Rheinsberg. Mindestens 23 Brennelemente waren zu Bruch gegangen oder wurden beschädigt, sogenannte Sonderelemente. Aus der Aufarbeitung der Stasi-Akten ist zu erkennen, welche schwerwiegenden Ereignisse es im KKW Rheinsberg gab. Allein zwischen 1987 und Mitte 1988 kam es zu 10 Störungen, von denen 8 Ereignisse mit notwendigen Außerbetriebnahmen bzw. Netztrennungen verbunden waren. 12. Oktober 1987, das Primärkühlsystem erwärmte sich so bedrohlich, dass die Pumpen außer Betrieb genommen wurden. Um 19.35 Uhr wurde der Reaktor komplett abgeschaltet. Wenige Tage zuvor waren etwa 60 Kubikmeter flüssige radioaktive Rückstände ausgelaufen. Das alles konnten auch die Teilnehmer des kirchlichen Umweltkreises nicht wissen und somit nicht konkret argumentieren. Wir hatten nur Tschernobyl, Harrisburg oder all die anderen Geschichten, die wir gehört hatten, von denen wir ausgingen. 1987 begannen wir mit jährlichen öffentlichen Umweltsonntagen in der Kirche in Menz. Etwa 100, 150 Menschen versammelten sich aus der Region und diskutierten Umweltprobleme in der DDR, Nitratbelastung im Grundwasser durch die Landwirtschaft. Wir reichten bei diesem ersten Treffen Wasser in Sektgläsern, um auf den Wert und die Gefährdung aufmerksam zu machen und die Veränderung zu fordern. Und da wussten wir noch nicht, dass auch das Kernkraftwerk Grundwasser verunreinigt hat. 1987, nach Tschernobyl, wurde die DDR etwas unruhiger, jedenfalls die Partei. Und so kam es, dass auch der Direktor des Kernkraftwerkes erstmalig zu einer Einwohnerversammlung in den Dörfern eingeladen wurde. Natürlich eskortiert von allen möglichen Leuten, die die Kernenergie unterstützten und sie gut redeten. Wir nahmen teil und stellten viele kritische Fragen, auf die er nicht einging. Nur einen Satz habe ich nie vergessen, als er sagte, jeder normal denkende Mensch zweifelt nicht an der Kernenergie. 1988 luden wir Sebastian Flugbeil zum Vortrag über Energiefragen, speziell natürlich Kernenergie, zum Umweltsonntag ein. Wieder waren etwa 150 Menschen versammelt. Dies führte in der folgenden Woche zur Abteilungsversammlung im KKW, wo alle gegen die Kernenergie gemachten Aussagen auf dem Umweltsonntag als falsch und unwahr bezeichnet wurden. Die Söhne eines Mitarbeiters hatten teilgenommen und erzählten zu Hause, was sie dort erlebt hatten. Der Vater war IM, das wussten sie nicht. Er schrieb sofort einen Bericht an den Staatssicherheitsdienst über die Veranstaltung, die natürlich sowieso von IMs besucht war. In meiner eigenen Stasi-Akte war das Ausmaß der Überwachung in der Kirche zu sehen. 5 bis 6 IM waren anwesend. Einer stellte sich als Redakteur der CDU-Bezirkszeitung Potsdam vor. Listen mit allen Pkw-Nummern der Teilnehmer waren vorhanden. Man wollte sehr genau wissen, wer nimmt an solchen Veranstaltungen teil. Alle Vortragenden oder ihre Meinungen zu den Inhalten mit Hinweisen wurden notiert und später namentlich festgestellt. 1989 kam es dann im Herbst zu ersten Demos vor dem KKW. Hier kam es zu Diskussionen und Platzverweisen durch die Betriebsschuss und sicher waren damals auch noch in dieser Übergangsphase IMs mit dabei. Wir hatten guten Kontakt zur Bürgerinitiative Kernenergie in Greifswald. Das zahlte sich auch aus, weil in den nächsten Jahren ja dann die Stilllegung diskutiert wurde, die Castortransporte nach Greifswald und so weiter und so weiter. Auch bei diesen Castortransporten will ich wenigstens erwähnen, unterstützte uns ein Bus aus Lüchow-Dannenberg. Der Bus wurde angehalten vor der Stadt. Die Polizei bestieg den Bus und forderte von den Mitreisenden die Ausweise, worauf die natürlich erfahrener als wir sofort sagten, rufen Sie mal Ihren Vorgesetzten, wir zeigen unsere Ausweise nicht. Auf welcher Grundlage wollen Sie unsere Ausweise sehen? Es gab eine kurze Diskussion und der Bus durfte durchfahren zu der Demonstration. Das war so eine Geschichte, die für uns dann auch ganz interessant war. Mit der Wende konnten nun Informationen eingefordert werden, die Forderung nach Abschaltung des KKW und die Frage, wie soll es weitergehen? Es war ein langer Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. 1990 haben wir das KKW als Umweltkreis das erste Mal besucht. Wir wurden tatsächlich in alle Bereiche geführt, das kann ich nun sagen. Der damalige Chef war der Chefingenieur, der da sehr offen war und uns wirklich alles gezeigt hat, bis unter den Reaktor und wo man sonst auch selbst mit Journalisten nicht hinging. Das konnten wir sehen. Wir wollten unabhängige Gutachter und nahmen Kontakt zum Öko-Institut in Darmstadt auf. Und wir konnten bei der Landesregierung in Potsdam durchsetzen, dass sie zu Gutachtern für die Rückbauanträge des KKW bestellt wurden. Das war uns sehr wichtig, dass unabhängige Gutachter da auch mitreden. Seit dem Rückbau werden wir über die Pläne informiert und zum Glück alle 2 bis 3 Jahre ins Werk eingeladen. Erster Termin für den vollständigen Rückbau war 2009. Heute, 2019, ist das Ende immer noch nicht absehbar. Die wenigen Jahrzehnte zur Nutzung der Kernenergie, die Folgen werden Menschen noch Jahrtausende begleiten. Die Rheinsberger und Lubmina Brennelemente und das kontaminierte Rückbaumaterial lagern in einer Leichtbauhalle, so habe ich sie immer bezeichnet, völlig unzureichend gesichert im ZLN in Lumbin, wo der ganze radioaktive Müll mal endgelagert werden soll. Das ist auch heute noch offen.
Morgen machen wir weiter mit unserem Schwerpunktthema Atomenergie an diesem Wochenende. Dann geht es um die Wissenschaft. Welche Rolle spielt die, wenn in den nächsten Jahren über die Endlagerung radioaktiver Abfälle gestritten wird?
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.